wenn City halbwegs nur das abruft, was sie können, kann Bayern besser? Antwort, ja. Und sie werden müssen. Also, das ist Finale.
Das Vertrauen auch zu haben, das Selbstvertrauen zu haben und offenen Auges da reinzugehen. Und wir werden mit allem, was wir haben, versuchen, diese drei Titel zu holen. Dafür sind wir da, für nichts anderes.
Das ist die Aussage von Thomas Tuchel am 25. März 2023 bei seiner Vorstellung als neuer Coach beim FC Bayern, nachdem Julian Nagelsmann entlassen wurde. Und am 4. April, also genau 10 Tage später, muss man diese Aussage ja schon wieder revidieren, weil Bayern aus dem DFB-Pokal geflogen ist, und zwar gegen Freiburg. Das ist eines unserer großen Themen heute, und damit ganz herzlich willkommen zu Reif ist live hier bei Bild und ganz herzlich willkommen an diesem Gründonnerstag, Marcel Reif, mit dem wir unter anderem dieses Thema besprechen werden.
Guten Morgen.
Gehen wir direkt rein, würde ich sagen, ohne viel Zeit zu verlieren. Herr Reif, das DFB-Pokalspiel der Bayern gegen Freiburg, bekanntlich das Ergebnis zugunsten der Freiburger, und Bayern fliegt raus. Wir haben gerade die Aussage vom 25. März von Thomas Tuchel gehört, und jetzt ist diese Aussage schon wieder nichtig. Wie viel kann Thomas Tuchel für diese Niederlage schon?
Nichts, gar nichts. Der hatte da zu dem Zeitpunkt, was weiß ich, zweieinhalb Trainingseinheiten, ich weiß nicht. Also nichts, was du groß verändern könntest. Die Mannschaft macht mehr Probleme, als er möglicherweise, nein, als er ganz sicher gedacht hat. Denn das war ja, hier geht's nicht darum, dass da plötzlich irgendwer nicht mehr Fußball spielen kann, sondern die Bayern haben ein Mentalität, Achtung,
Mentalitätsproblem. Aha, jetzt ist die Mentalitätsfrage plötzlich bei den Bayern.
Die haben im Moment offensichtlich ein Mentalitätsproblem, weil sie das, was sie können müssten, nicht auf den Platz kriegen, sondern immer noch nicht genau wissen, wie viel lässt sich mit überragendem Talent, mit individueller Klasse runterleiern, so ein bisschen, und dann, ach komm, dann machen wir mal ein bisschen was. So. Deswegen, mir hat sehr gut gefallen, wie Tuchel nach dem Dortmunder Spiel die Sache mal ein bisschen runtergekocht hat und gesagt hat, es gibt vieles, was mir nicht gefallen hat. Und möglicherweise wusste er allerdings zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, wie recht er damit hatte. Und das hat dann Freiburg vorgeführt.
Fangen wir mal an, wie Thomas Tuchel diese Niederlage analysiert nach dem Spiel gegen Freiburg.
Bitterer Abend natürlich für uns, ausscheiden im Heimspiel, K.O.-Spiel im Viertelfinale, sehr bitter. Mit zwei Fernschüssen, einer in den Winkel und einer an die Hände von Jamal, kassieren wir zwei Tore. Wir hatten gute Phasen, wir hatten im Gegensatz noch zum letzten Spiel viele hohe Balleroberungen, waren sehr dominant, waren im Spielaufbau und im Mittelfeld nicht so fehlerbehaftet wie noch zuletzt. Aber im letzten Drittel, natürlich Freiburg tief verteidigt dann auch und eng verteidigt, mit vielen Abständen, haben wir viele Fehler gemacht. Bisschen zu viele Fehler. Und vor dem zweiten Tor verlieren wir. Geben wir erst einen ganz leichten Freistoß her, was absolut unnötig ist, so kurz vor Schluss. Und dann in der letzten Minute im 16er zwei Kopfballduelle zu verlieren und den dritten Ball zum Schuss nicht dran zu sein. Das ist dann in der Summe ein bisschen zu viel.
Er klingt ja fast positiver nach dieser Niederlage gegen Freiburg als nach dem Sieg gegen Dortmund, Thomas Tuchel.
Ja, aber die zweite Abteilung hat er sehr wohl drauf, was verlangt wird an Titeln, und egal wie die dann jetzt zustande kommen. Aber auf der anderen Seite ist er ja auch Fußballlehrer oder ist gekommen, um Dinge zu verändern. Das veränderst du ja nicht, indem du sagst, ich habe verstanden, dass wir hier drei Titel holen sollen, macht irgendwas, sondern er sieht ja, was ist besser gewesen. Ja, da war einiges ein bisschen besser als gegen Dortmund. So viel besser auch nicht. Aber dann, was er das letzte Drittel nennt, unter uns, glaube ich, heißt das so Richtung Strafraum, da wo das Tor steht, da wo man die Spiele dann doch entscheidet und nicht, es gibt keine Haltungsnoten. Da viel zu wenig Bayern offensiv. Freiburg hat es sehr gut gemacht. Alles bitte, das hat Dortmund eben nicht gemacht. Was wäre gewesen, wenn Dortmund richtig gut dagegen gehalten hätte?
Mal Kobel da auch noch so, unglücklich also, aussah und in zwei
Szenen. Die haben ja sportlichen Selbstmord begangen dann auch. Ja. Also deswegen, das Tuchel hat jetzt begriffen, glaube ich, was da los ist. Er wird sich das genau angucken, welche Spieler gehen an ihre Grenzen und rufen das ab, was sie können. Und das wird aber auch sein Job sein. Er muss aus, er ist nicht geholt worden für irgendwas und jemand sagt mir so drei Titel und alles. Nein, er ist geholt worden aus einem Kader. Und dabei bleibe ich, der einer der besten ist im internationalen Fußball, selbst mit allerhöchstem, an der höchsten Konkurrenz gemessen. Die muss er an ihre Leistungsgrenze bringen. Nicht mehr und nicht weniger.
Fakt ist, man hat auch Thomas Tuchel geholt, weil man bei Julian Nagelsmann zumindest Wortlaut Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic das Ziel, drei Titel zu holen, gefährdet sah. Einer ist jetzt definitiv schon futsch und auch dazu hat sich Thomas Tuchel geäußert. Hören wir uns an, wie er das Thema, nämlich drei Titel zu holen, jetzt sieht.
Ein Spiel, ein Pokal, sind Ansprüche sind ganz klar formuliert, hat auch keine Angst davor, ist doch klar. Wir sind Sportler genug, um zu wissen, dass die Dinge alle gespielt werden müssen. Wir sind Sportler genug, um zu wissen, wie viel dass du Spielglück brauchst, dass du Top-Leistung brauchst, brauchst Momentum, du brauchst die Kleinigkeiten, um Fußballspiele zu gewinnen. Das ist keine Selbstverständlichkeit, auch wenn es manchmal so angesehen wird von außen oder so erwartet wird. Und deshalb gehört es leider für uns heute dazu, zu gratulieren, es zu akzeptieren und im Pokalspiel hast du keine Chance, es so gut zu machen. Das macht es umso bitterer.
In anderen Ländern schon, da gibt es Hin- und Rückspiel, in Deutschland aber in dem Fall nicht. Aber er merkt schon und er weiß, der Druck wächst.
Ja, aber das ist das, was ich eben versucht habe zu sagen. Bei Nagelsmann hatten die Verantwortlichen das Gefühl, die Art, wie er mit der Mannschaft umgeht und so wie er ist und so wie die Gemengelage ist, wird diese Mannschaft nicht das leisten, was sie kann. Es kann ja nicht sein, niemand ist doch so vermessen zu sagen, jetzt kommt Tuchel und jetzt gewinnen wir alles. Also ist doch wurscht, wie, wir brauchen gar keinen Kopf mehr zu machen, geht's raus, spielt Fußball, altes Zitat, und dann geht's von alleine. Nein, die wissen alle schon, dass das nicht von alleine geht. Du holst ihn, weil du überzeugt davon bist, dass so wie er ist und seine Methoden zielführender sein werden. Und dass es da Rückschläge geben wird und dass sie auch mal ein Spiel verlieren. Also den Trainer bringen Sie mir bitte, der dir die Garantie gibt, dass ab jetzt gewinnen wir alles.
Fakt ist, der DFB-Pokal, grundsätzlich die Bayern ja diese Saison nicht sonderlich konstant, auch in der Liga, aber im DFB-Pokal schon seit Jahren früh ausgeschieden. Wir blicken mal gemeinsam auf eine Grafik, Herr Reif, die das belegt, nämlich wie die Bayern in den letzten Jahren im DFB-Pokal abgeschnitten haben und sehen dann an den Jahreszahlen dieses Jahr im Viertelfinale aus, letzte Saison beim 5:0 gegen Gladbach schon in der zweiten Runde ausgeschieden, davor nach Elfmeterschießen ebenfalls schon in der zweiten Runde ausgeschieden und 2020 zuletzt den DFB-Pokal geholt. Was sagt das über die Entwicklung im DFB-Pokal der Bayern aus? Können die einfach nicht mehr DFB-Pokal? Weil, auch ganz einfacher Satz, der DFB-Pokal schreibt seine eigenen Gesetze?
Ja. Also diese Quervergleiche bringen nichts. Ich widerspreche Ihnen ja ungern, aber sie sind nicht früh ausgeschieden. Wenn sie früh ausscheiden, ist schlimm und gibt Schlagzeilen. Aber dann putzt man sich den Mund ab und sagt, hör zu, zweite Runde in Kiel. Das meinen wir natürlich nicht ernst. Ärgerlich, wütend, man ist die. Aber jetzt bist du im Viertelfinale und wir sind im April. Und da sagen wir doch immer, die Bayern wissen, so wenn es der 1. April vorbei ist und alle gelacht haben, wissen sie, jetzt glaube ich, geht's los. Jetzt steht das Silber da vorne in der Ecke und das ist der Pott und das ist der Pott und das ist das Ding. Und auf die konzentrieren wir jetzt und machen unseren Job. Deswegen tut das doppelt weh. Also Viertelfinale, das ist, und es ist so untypisch. Also bei allem Respekt vor dem SC Freiburg. Aber wenn du das los siehst, also Bayern München gegen SC Freiburg zu Hause. Christian Streich ist ja nicht dahin gefahren im Hinterkopf und hat gesagt, die hauen wir mal heute so richtig weg, sondern, also du hast überhaupt keine Chance, musst halt irgendwie gucken, dass du sie nutzt. Und das ist es, was so unbayernhaft war in diesem Spiel und was vom Ergebnis her völlig unbayernhaft ist. Und deswegen tut es richtig weh.
Dieses unbayernhaft ist sehr interessant, weil das ist ja auch, was die außenstehenden Kritiker bei Bayern aktuell kritisieren, dass dieses Mir-sein-Mir-Gehen aktuell beim FC Bayern abhanden geht. Ist das, was Sie gesagt haben, dann die Bestätigung auch für diese Aussagen?
zumindest für diese Abteilung Mir San Mir, whatever this means, Mir San Mir, ich bin da ein bisschen bei Oliver Kahn, die Zeiten ändern sich und der Club hat sich weiterentwickelt und der internationale Fußball, der Profifußball hat sich weiterentwickelt. Also was willst du Mir San Mir? Was soll mit Lederhosen auf den Platz gehen oder was? Das ist mir alles ein bisschen zu schmubrillig.
Ja.
Aber Mir San Mir, im April geht's los und dann verlieren wir nicht gegen den SC Freiburg. Und nochmal, ich verbeuge mich bis auf den Boden vor Streich und dem SC Freiburg. Aber das verlieren wir nicht zu Hause. Wir tun uns ein bisschen schwer, weil es ein anstrengendes Ding ist gegen Freiburg. Aber am Ende gewinnen wir das 2-1 in letzter Minute. Das fehlt gerade, Mir San Mir. Wenn die Musik spielt, haben die Bayern normalerweise immer, waren die bereit zu tanzen. Und das haben sie jetzt gerade nicht gemacht. Gegen Dortmund hattest du das Gefühl, nicht doll, aber komm, schwer einzuschätzen, aber es ist wieder soweit. Das ist ein herber Rückschlag.
Trotz aller Kritik hat Thomas Tuchel zumindest auch einige positive Aspekte nach diesem Spiel zusammenzufassen.
Ich fand die Abläufe besser als gegen Dortmund teilweise, fand die Abstände besser, fand die Fehlerquote niedriger im Spielaufbau und im Mitteldrittel. Aber klar, es war ein komplett anderes Spiel. Aber es war, also ich glaube, wenn wir einen Spielverlauf sehen und ein Spiel betrachten, können wir natürlich verlieren, was Fußball ist, weil Freiburg leidenschaftlich sehr diszipliniert verteidigt hat und natürlich vorne mit einem Quäntchen Glück zwei Tore dann erzielt hat. Aber ich sehe jetzt keinen Grund, aufs System zu reduzieren und was wir die nächsten Wochen spielen. Es geht um Verhaltensweisen, Sie haben es ja selber gesagt. Trainingszeit haben wir nicht, das wussten wir vorher, deshalb machen wir weiter.
Mit einem Quäntchen Glück sagt Thomas Tuchel. Mal schauen, was Christian Streich zur Leistung seiner Mannschaft, also der Freiburger, sagt.
Ich finde, die Mannschaft hat viele Dinge dann gegen den Ball gut gemacht. Ich habe es den Bayern schwer gemacht. Zweite Halbzeit war natürlich fast wie im Handball. Aber trotzdem hatten wir gute Abstände zueinander. Und so konnte man dann, wenn man einer ausgespielt war, konnte ein anderer helfen. Aber dann brauchen wir halt diesen Moment vom Chico beim Tor. Und so können wir dann mal in München gewinnen. Ich habe jetzt schon so oft in München verloren. Es soll uns jetzt auch mal gegönnt sein, dass wir mal einmal gewinnen. In 15 Jahren oder so. Dankeschön.
Typischer Christian Streich, oder? Sei Ihnen auch mal gegönnt, dass Sie mal gegen München gewinnen.
Ja. Dankeschön.
Quäntchen Glück, dass Thomas Tuchel da angesprochen hat, sicherlich ja auch dieses Handspiel von Jamal Musiala. Danach gab es eine Szene, über die im Anschluss auch viel diskutiert wurde. Christian Streich wollte Musiala trösten, der natürlich in seinem Alter von den Emotionen geleitet und hat diesen Handschlag mehr oder minder abgelehnt und hat dafür heftig Kritik einstecken müssen, zumindest in der Öffentlichkeit. Kann man ihn in dieser Situation in Schutz nehmen? Und wie viel Schuld hat dann auch tatsächlich Christian Streich an dieser Szene? Weil auch er weiß, dass ein Jamal Musiala im Anschluss nach so einem Spiel, gerade derjenige, der dieses Handspiel verursacht hat, schlecht gelaunt ist.
Also Schuld und diese Dinge alles mal schnell mal bitte auf Normalmaß runterfahren. Christian Streich ist ein alter Fahrensmann und das kaufe ich dem ab. Der ist ja nicht hingegangen, um den zu provozieren, sondern der wollte wirklich einem. Und in dem Moment war er wie ein kleines trotziges Kind, das gerade Mist gebaut hatte. Genau, ich bin dreifacher Vater, glauben Sie mir, dieses Gesicht und dieses Verhalten habe ich sehr oft erlebt. Und was willst du da mal? Soll ich jetzt Musiala, soll ich sagen, schäm dich, was weiß ich, hört Leute, mach doch mal ruhig. Hier war er endlich mal so jung für einen Moment, wie er wirklich ist und nicht der künftige Weltfußballer mit Summen von 100, mit der Bewertung von 150 Millionen, da was weiß ich alles, sondern ein Junge, der richtig Mist gebaut hatte, der auch wusste, dass er Mist gebaut hatte, der wusste, dass er gerade den großen Club und Mir San Mir und alles, was hier so rumtobt gerade, ich habe die jetzt gerade richtig in die Grütze gefahren. So. Und genauso kam der sich vor. Und dann nimmst du von niemandem was an. Wie oft ich schon zu meinen Söhnen früher gegangen bin, jetzt muss die mal trösten. Die waren für den Moment untröstlich. Das ist völlig richtig. Und so wie die beiden danach das Ding aus dem Weg geräumt haben und am Samstag sehen die sich wieder. Und damit hat es sich und dann ist alles gut.
Bitte. Musiala hat sich ja auch öffentlich entschuldigt. Samstag sehen Sie sich wieder. Dann kriegt Christian Streich von ihm auch ein kleines Geschenk, nämlich sein Trikot. Das sind die Worte von Jamal Musiala nach dieser Aktion. Jeder, der mich kennt, weiß, sagt er, wie traurig und im Tunnel ich in diesem Moment war. Trikot gibt es, wie versprochen, am Samstag. Also er hatte Christian Streich ein Trikot versprochen, also seins. Und wie gesagt, am Wochenende sehen Sie sich dann wieder in der Bundesliga.
Wissen Sie, wenn er hingegangen wäre zu Streich, hätte sich unbedingt hätte das Trikot aus, hätte ihm das überreicht und sie hätten sich nett unterhalten. Da hätte ich gesagt, Junge, ehrlich, mach das lieber nicht, weil da sind ein paar ältere Herren in deiner Mannschaft, die gerade so einen Hals auf dich haben. Ja. Und zwar zu Recht, weil du richtig Mist gebaut hast. So gehst du nicht im Strafraum hoch. Deswegen, tu mir einen Gefallen, ich habe das völlig genau normal empfunden und Christian Streich ist ein viel zu intelligenter Mann, um das nicht verstanden zu haben. Also ich glaube, lass uns diesen Skandal.
Bin ich absolut bei Ihnen, Herr Reif.
Normalmaß bringen.
Wir blicken jetzt aber auf die ersten Spiele von Thomas Tuchel. Er hat ja die Mission 3 Titel. Einer ist jetzt schon mal weg. Wir haben das Spiel gegen Dortmund. Wir haben das Spiel gegen Freiburg. Und es ist ein verdammt wichtiges Spiel vor der Brust mit Manchester City. Wie sieht Ihre Prognose für das City-Spiel aus?
Ich habe am Morgen des Dortmund-Spiels oder am Mittag habe ich City spielen gesehen gegen Liverpool. Und da ist mir, nachdem ich abends das Spiel gesehen habe, Angst und Bange geworden. Wenn die Bayern so spielen wie gegen Dortmund, dann haben sie nicht den Hauch einer Chance. Wenn City halbwegs nur das abruft, was sie können, kann Bayern besser? Antwort, ja. Und sie werden müssen. Also da haben wir mal, das ist Finale.
Das hört sich auch nach Champions-League-Finale an, also ehrlicherweise, muss man dazu sagen.
Das wird schwer. Aber haben die Bayern es im Kreuz? Haben sie es drauf? Ja. Nur nochmal, ja, im ersten Drittel, zweiten Drittel, nichts. Da ist mir wurscht, in welchem Drittel. Wenn du da nicht lieferst, in sämtlichen Dritteln, geht's den Bach runter.
Wer aktuell auch nicht liefert, sind die Dortmunder. Zuletzt in der Liga gegen die Bayern die bittere Pleite und jetzt auch im DFB-Pokal. Es gab ja weitere Spiele, außerdem der Bayern gegen die Freiburger. Gegen Leipzig, Dortmund, auch sang- und klanglos untergegangen. Eine katastrophale erste Halbzeit gespielt und auch im Anschluss war Terzic klar, was die Leistung seiner Mannschaft betrifft.
Wir konnten keine Entlastung sorgen. Wir konnten keine klaren Torchancen rausspielen, bis auf eine dann in der Schlussphase durch Jamie Bino Gittens. Und dann wird es natürlich schwer, hier in die nächste Runde einzuziehen. Deshalb, es war ein katastrophales Spiel in der ersten Halbzeit. Es war ein scheiß Abend grundsätzlich, weil wir uns vorgenommen haben, nicht nur in die nächste Runde einzuziehen, sondern die Chance war groß, den Pokal zu gewinnen. Und das haben wir nicht geschafft und dementsprechend sind wir sehr enttäuscht heute. Und jetzt geht es trotzdem darum, dann den Blick ab morgen nach vorne zu richten, weil es gibt noch einen wichtigen Wettbewerb, wo wir eine gute Rolle mitspielen wollen. Aber wenn man die Leistung heute sieht und vor allen Dingen dann den Auftritt auch in München, wird es schwer, wenn wir so weiterspielen. Dankeschön.
Klare Worte von Edin Terzic. Wir hatten ja die Dortmunder in den letzten Wochen immer gelobt für die Konstanz, die sie jetzt mittlerweile hingelegt haben. Ist die jetzt wieder vom Tisch?
Sie hatten mal ein Mentalitätsproblem, dann hattest du das Gefühl, sie gewinnen auch Spiele, wo sie nicht gut spielen, sondern sachlich, seriös, haben ein paar Dinge verändert. Einige Spieler haben das abgeliefert, Emre Can, was sie eigentlich können. Das wirkte stabil. Dann fährst du nach München. Ja, die Dinge laufen nicht besonders gut durch, spätestens nach dem Ding vom Gregor Kobel. Und danach fallen sie auseinander und sind noch gut bedient. Okay, daraus musst du, aber wir beobachten es ja von außen. Müsstest du Reaktion zeigen? Jetzt fährst du nach Leipzig. Mit Verlaub, das sind, glaube ich, die gerade gegen Mainz 0-3 aber richtig gekriegt haben. 3 Spiele am Stück nicht gewonnen. Bei denen lief alles ganz schlecht. Hatten gegen City 7 Stück gekriegt. Also fährst ja nicht jetzt zu Manchester City, sondern du fährst nach Leipzig. Hast das Ding im Gepäck aus München und dann lieferst du von Minute 0 mit Anpfiff. Die zweite Halbzeit ist dann schon nicht mehr wichtig. Diese erste Halbzeit, wo du wirklich direkt reagierst auf München, auf das Spiel, und du lieferst vom Anpfiff an indiskutables Zeug ab. Und damit sind sie wieder fürs Erste, worauf soll sich unser Urteil jetzt gründen? Lieferst du das ab, was du früher geliefert hast? Wenn der Wind von vorne kommt, dann bist du wieder eine Nullnummer. Und das wird ein ganz wichtiges Spiel gegen Union. Also was hat Union zu verlieren? Erstens mal grundsätzlich nie was. Und zweitens in der Phase entspannt nach Dortmund fahren. Und wenn die sich nicht berappeln und sie wieder irgendwo einen Zipfel finden, dann kann die Saison sehr, sehr schnell so kippen, dass all das, was wir hier positiv festgestellt haben, plötzlich nichts mehr wert ist.
Es sei denn, die Bayern schließen auch da an, wo sie gegen Freiburg
aber irgendwann mal wollen wir beide in der Bundesliga, wo wir dann doch ein bisschen, dass irgendwer irgendwann mal die Meisterschaft ernst nimmt. Oder machen wir so, wer nach dem Torverhältnis, wer weniger Gegentore kriegt.
Dann hören wir uns gemeinsam an, Herr Reif, wie Edin Terzic das wieder gerade rücken will, in der Bundesliga zumindest.
Wenn man sich dann halt einfach ansieht, wie wir am Samstag aufgetreten sind und halt heute in allen Bereichen, dass wir uns gewundert haben, dass es Zweikämpfe gibt, sowohl wenn wir den Ball haben, als auch wenn der Gegner den Ball hat, wenn man im Passspiel dann sich nicht den Ball zuspielt, sondern einfach Bomben verteilt und dann den Mitspieler alleine lässt. Daraus müssen wir halt einfach lernen, dass man nicht vier Ballkontakte braucht, um eine Entscheidung zu treffen, weil man so viel Unterstützung bekommt. Das waren die Dinge, die heute uns einfach nicht gefallen haben. Trotzdem wissen wir um unsere Position in der Bundesliga. Es sind jetzt mit uns ist der dritte Verein aus den Top 3 dann im Pokal ausgeschieden. Für uns geht es jetzt nur noch um den Wettbewerb in der Bundesliga und in der Sicherung des Champions League Platzes. Und trotzdem wissen wir, dass wir die Leistung deutlich verbessern müssen, wenn wir da noch eine wichtige und eine gute Rolle spielen wollen. Wir haben dafür eine richtig schwere Aufgabe vor der Brust mit Union Berlin am Samstag im Heimspiel. Und wir haben aber auch gezeigt in dieser Saison, dass wir bereit sind, aus Fehlern zu lernen.
Apropos aus Fehlern lernen. Emre Can hatte Jude Bellingham öffentlich kritisiert, bei ESPN gesagt, dass er mit seiner Körpersprache nicht zufrieden sei. Wortlaut, du brauchst eine gute Körpersprache, wenn ein Teamkollege einen Fehler macht. Das bezog sich dann auf Jude Bellingham. Jude ist noch jung, er muss noch viel lernen auf dem Platz. Hier vor 70.000 oder 80.000 Zuschauern gibt es Dinge, die darfst du nicht tun. Du brauchst eine gute Körpersprache, das, was ich gerade angesprochen habe, wenn ein Teamkollege einen Fehler macht. Das ist das, was wir auch als Mannschaft lernen müssen. Jude Bellingham saß ja in dem Spiel auch nur auf der Bank, wurde nur eingewechselt. Terzic nahm ihn in Schutz, sagte, das war aufgrund von Verletzungssorgen, er war nicht hundertprozentig fit. Aber haben Sie das Gefühl, dass Jude Bellingham auch von dem ganzen Mediengerummel, das um seine Person herrscht, sich dazu hinverleiten lässt, zu diesem Verhalten, das Emre Can angesprochen hat?
Wir haben eben gerade über Jamal Musiala gesprochen, beide ähnlich in der Altersstruktur. Ja, aber das wäre ja Wahnsinn, wenn nicht. Ich kann doch nicht verlangen, dass der hier abgeklärt durch die Welt marschiert und auf dem Platz den Senior gibt. Da brauche ich Emre Can. Und wer soll es denn sonst sagen? Wenn Emre Can das nicht sagen würde, dann brauchst du ihn nicht. Bellingham war nicht gut die letzten Spiele. In München war der nicht existent. Und dazu ist er zu wichtig. Und deswegen hat er ihn auf die Bank gesetzt, Terzic. Der straft ihn ja nicht ab. Ich nehme an, aber dass sie schon drüber reden. Also wir haben doch alle selber mal gekickt. Und wenn du so einen auf dem Platz hast, der abwinkt und eine bestimmte, der muss ja nur die Augenwinkel verziehen, die Augenwinkel hochziehen oder die Lippen irgendwie schürzen und das, weil dir gerade ein Pass nicht super gelungen ist. Damit machst du den Laden kurz und klein. Also das muss ja nicht jeder Pass ankommen. Aber wenn du das auf die Art kommentierst, nur nochmal, auch das ist noch das, ich wollte gerade das Recht, aber das ist das Normale bei einem jungen Typen, dass der hin und wieder, und wenn er so gut ist wie der und wenn das Ganze drumherum so ist, dass er in diese Falle tappt. Aber aus der Falle muss er sehr schnell rauskommen, weil der dann mehr schadet, als er nutzt in einem Mannschaftsgebilde. Und jetzt gerade sind die Dortmunder, müssen sie für sich selber entscheiden, und das werden wir am Samstag ab 15.30 Uhr sehen, wer sind wir? Sind wir die Dortmunder von davor? Von ganz davor, oder sind wir die direkt nach Weihnachten, als wir hier alle gesagt haben, oh, ein neues Dortmund, oder sind wir jetzt wieder da, wo, so. Und da braucht es jeden und da braucht es Bellingham ganz, 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 ganz weit vorne. Und es wird auch dann noch der eine oder andere Ball nicht genau ankommen. Und da wäre es gut, wenn er Emre Can zugehört hätte.
Sehen wir dann am Wochenende, ob er das getan hat und ob er wieder eine andere Körpersprache auf den Platz bringt. Wir blicken auf die Frankfurter, gegen Union Berlin. 2:0 für die SGE, also heißt, sie ziehen in die nächste Runde des DFB-Pokals ein. Wir hören mal gemeinsam rein, was Oliver Glasner zur aktuellen Saisonleistung insgesamt auch der Frankfurter sagt, denn auch die standen ja zuletzt häufig in der Kritik.
Wir stehen jetzt im Pokal-Halbfinale und sind mitten in den, im Kampf um die internationalen Plätze in der Bundesliga. Ich würde jetzt mal bis dato sagen, ist eine gute Saison der Eintracht. Und das ist das, was wir beeinflussen können. Und wir wollen jetzt uns wieder nach dieser zweifelsohne, nach diesen letzten Wochen, mit denen wir auch nicht zufrieden sind, uns unserer Bestform nähern. Und dafür tut ein Sieg gut. Und natürlich, auch das wissen wir alle, ist ja kein Geheimnis, je mehr du gewinnst, umso ruhiger ist in einem Fußballclub. Weil, das ist, weiß ich nicht, wenn du Auto produzierst, je mehr Auto du verkaufst, umso ruhiger ist im Betrieb. Und wenn du keine mehr verkaufst, dann wird es mal ein bisschen unruhiger. Und so ist im Fußball, wenn du gewinnst, dann ist es immer etwas einfacher.
Frankfurt ins DFB-Pokal-Halbfinale eingezogen. Gute Leistung, auch dank Kolomoani natürlich, muss man auch an der Stelle ganz klar erwähnen. Aber Oliver Glasner nimmt sich selber und seine Mannschaft ja schon sehr in Schutz, sagt, es war bis dato eine gute Saisonleistung. Ist das so?
Und er hat auch noch gezuckt bei Gute. Mhm. Die Tabelle gibt's her, was er meinte, war ordentlich, glaube ich. Wenn ihm das gerade eingefallen wäre, ordentlich wäre noch besser gewesen. Die Leistung war gut gegen die. Und nochmal, die Saison ist ja noch nicht rum. Ja. Und wir reden jetzt, weil wir die letzte Woche gesehen haben. Und alles, was wir gesehen haben, ist, Leipzig kann es doch wieder und Frankfurt kann es auch. Also so schlecht, wie sie davor waren. Und wirklich, da war vieles nicht gut, auch das Auftreten nicht gut. Das war jetzt mal guter Fußball. Das war das, was sie auch können. Lassen Sie uns doch am Wochenende nochmal das angucken, was die Herrschaften, die jetzt alle so abgeprüft werden, was die zu leisten in der Lage sind. Denn nochmal, das wird schon ein ganz guter Hinweis darauf werden, wie diese Saison dann läuft.
Kämpfen ja auch noch um die internationalen Plätze in der Bundesliga. Champions League ist auch noch drin.
Kannst du aber nur, wenn du so spielst, wie sie jetzt gespielt haben. Wenn du so spielst wie davor, hast du mit internationalen Plätzen hoffentlich nichts zu tun, weil dann muss es hoffentlich bessere Mannschaften geben. Oder wir geben auf insgesamt.
Hoffe ich nicht. So wollen wir die Bundesliga noch nicht abschreiben, Herr Reif. Apropos Bundesliga. Ein möglicher Bundesliga-Absteiger war im Pokal auch noch gefragt. Revival vom Finale 2007 gegen den 1. FC Nürnberg. Der VfB Stuttgart gewinnt mit seinem neuen Coach 1:0 gegen den Club.
Ging alles Schlag auf Schlag. Ich habe es aber auch gestern schon gesagt, irgendwie fand ich das gut. Gar keine Zeit, so richtig zu überlegen. Für uns war es natürlich, oder meine Überlegung musste natürlich sein, was gebe ich jetzt an die Mannschaft, was werden wir verändern. Wichtig war, sie nicht zu überladen. Abläufe mussten natürlich gegen den Ball klar sein. Mit Ball haben wir relativ wenig gemacht, außer mit einer kleinen Gruppe Positionierungen durchgegangen, mal durchgespielt, aber ohne Gegner. Und die Haltung für das gestrige Training war wichtig. Das haben wir vorher angesprochen. Und das haben wir gestern auch schon gesehen und ich finde auch über beide Strecken heute auch gut übertragen können.
Wir nehmen den Sebastian Hoeneß gleich mit in unser nächstes Thema, nämlich Abstiegskampf. Da ist der VfB Stuttgart nämlich mittendrin und hat jetzt eben diesen neuen Coach, der für Bruno Labbadia übernimmt. Wie schwierig war dieses Spiel gegen den 1. FC Nürnberg tatsächlich für Sebastian Hoeneß und wie kann man das jetzt werten, dass er das gewonnen hat?
Schwierig war es nicht. Wir hatten es vorhin bei Tuchel, weil er, was soll ich bewerten, was er dann schon groß verändert hat. Nein, aber hilfreich war es. Sehr hilfreich, wie jeder Sieg in der Situation hilfreich ist. Und damit kann er jetzt in Ruhe ruhiger an die Sache rangehen.
Ruhig, glaube ich.
Ja. Mit schwierig. Also ruhiger. als wenn du in Nürnberg beim Zweitligisten, sagen wir mal, drei Stück kriegst.
Weil diese Saison auch nicht gut sind, muss man
so,
auch dazu sagen.
Also, deswegen, das hätte natürlich die Dinge richtig kompliziert, noch mehr verkompliziert. Es war der vierte Trainer im vierten Pokalspiel. So hat er überhaupt noch nicht erlebt. Also, Stuttgart hat in der Saison vier Pokalspiele, um jetzt ins Halbfinale zu kommen, mit vier verschiedenen Trainern. Respekt und herzlichen Glückwunsch. So kann man es auch machen. Also, das ist doch einer der Gründe, warum da vieles.
Im Pokal scheint es aber dann funktioniert zu haben mit den neuen Trainern. Leute, muss man an der Stelle also sagen.
Wenn das Modell ist, dann können wir nach Hause gehen. Stuttgart ist Tabellenletzter. Ja. Deswegen Pokal ist ganz schön. wenn Sie in Ruhe durchrechnen, und ich glaube, da sind genug vernünftige Leute auch dabei, wenn die sagen, Pokal super, Jungs toll, aber wenn wir absteigen, ist das...
Blicken wir zusammen auf die Tabelle, Herr Reif. Wir haben die Vorliegen, die erste und die zweite Tabellenhälfte. Die erste interessiert uns in diesem Fall nicht, denn da hat Stuttgart keine Ambitionen. Wir blicken auf die zweite Tabellenhälfte und sehen am Tabellenende den VfB Stuttgart mit 20 Zählern, Schalke mit 21, Hertha mit 22 und die TSG mit 25 Zählern. Heißt, Bochum auch noch mittendrin statt nur dabei. Und der erste FC Köln hat sich auch noch nicht ganz verabschiedet aus dem Abstiegskampf. Wer von diesen Teams, wenn Sie diese Tabelle zumindest jetzt im Blick haben, ist die aktuell formschwächste Mannschaft?
Sage ich Ihnen am Samstag. Schalke, weißt du es nicht? Einmal liefern sie ab, was sie können, und dann wieder kommt wieder der blaue Blues. Und Stuttgart, hast du das Gefühl, ja, Pokal, ist das jetzt der Zünder, um ein bisschen mehr zu bringen, oder geht's weiter so Freud und sinnlos? Wir kriegen nach vorne nichts hin und hinten kriegen wir Tore, Wiedersehen. Also machen wir es doch mal andersrum. Hoffenheim hat so den Zipfel erwischt. Mhm. Da hast du das Gefühl, da ist ein Momentum, das dich trägt ein bisschen. Aber ansonsten sind die drei, Köln, die da hinten sind. Köln ist vermeintlich gesichert. Ich traue mir gar nicht, das so zu sagen. Und auch Werder Bremen und so Clubs, bei denen du so den Eindruck hast, Abstiegskampf, das ist doch nicht unser Bier, das machen doch ganz andere, sind doch hier da gefragt. Wir sind schon lange safe. Das sind die, für die es am Ende dramatisch ausgehen kann, weil eben diese Hoffenheims und von mir aus auch Schalke und von mir aus auch Stuttgart, du musst nur mal so einen Flow kriegen und gegen alle Widerstände dann plötzlich so gallische Dörfer spielen, während die anderen, ach ja, haben wir halt nur unentschieden gespielt, ja, gewinnen wir nächste Woche, ah, jetzt haben wir mal verloren, ja, auch nicht so wild, guck mal, wir haben immer noch Abstand und auf einmal schmilzt das wie der Schnee in der Sonne. Also, die drei da hinten sind nicht rein zufällig da hinten, aber es ist noch nicht vorbei für die, wie bei Hoffenheim gesehen. Ich war bei Hoffenheim, weil ich so weiter gesagt habe, null Chance. Oder Schalke davor. Ich sag, was wollen die haben denn wir, in der ich,
alle.
Ersten
Nach
Liga?
Nach diesem Spiel gegen Leipzig haben wir alle gesagt, der was? Erste Absteiger steht fest,
Leute,
Königsblau.
Das kann man ja nicht durch mit angucken. Und plötzlich passieren da Dinge. Also, alle sind gut beraten, hellwach da unten durch den Keller zu marschieren, weil sonst wacht man auf und es sind Dinge passiert, die nie für möglich gehalten wurden.
Bleiben wir bei Königsblau, denn einer hat bekannt gegeben, dass er seinen Vertrag nicht verlängern wird. Heißt, Simon Terodde, der erfolgreichste Torschütze der zweiten Liga, wird am Ende der Saison Schalke 04 verlassen. Was glauben Sie, warum hat er diesen Zeitpunkt gewählt, auch um diese Nachricht mitzuteilen? Und werden wir ihn bei einem anderen Zweitligisten sehen dann nächste Saison?
Bis 35? Mhm. Also selbst zweite Liga wird dann irgendwann mal altersmäßig ein bisschen schwierig. Er war das Musterbeispiel dafür, dass in der zweiten Liga schießt du alles kurz und klein, dann kommt die erste Liga. Du bist eigentlich zu gut für die zweite, aber in der ersten, ich will gar nicht sagen, bist du nicht gut genug, aber es läuft in der ersten halt nicht. Und dass er es jetzt sagt, ist damit, und auf Schalke muss man sehr schnell immer ganz klare Fakten, und also Fakten, bitte zuhören jetzt nicht irgendwelche Dinge, die du gar nicht im Spektrum hast, sondern Fakten. Und ich glaube, dort muss man klipp und klar sagen, pass auf, ich war gern hier, ich habe euch geholfen, in die erste Liga zurückzukommen, nicht zuletzt er. Und danach ist Schluss und alle sind sich einig und man geht anständig auseinander, sodass da nicht irgendwelche Krokodilstränen oder was weiß ich, den klaren Blick verstehen, weil da haben sie Wichtigeres zu tun jetzt gerade. Also ich fand das gut, fand das klar, und das ist ein prima Junge. Der hat aus seinen Fähigkeiten eine Menge gemacht. Deswegen, ich glaube nicht, dass er sich daran messen lassen muss, dass er nicht gut genug war für erste Liga. Er wird sehr gut damit leben können. Ich war ein richtig guter Zweitligaspieler. Und zwar richtig gut.
Als Spieler und als Mensch auch sehr geschätzt.
Alle schätzen ihn.
Terodde. Ja. Am Wochenende dann Schalke im direkten Abstiegsduell gegen Hoffenheim.
Da wissen wir schon ein bisschen mehr, weil das sind jetzt die Finalspiele für die da unten. Und da, noch eine Banalität obendrauf als Krönung, ist immer ein Spiel weniger danach. Immer
du hast eigentlich fast schon ein Phrasenschwein hier installieren,
aber hallo, Herr Reifold. Aber es ist die schlimmste Wahrheit. Du hast lange Zeit, Dinge zu reparieren, bis die Zeit immer weniger wird. Und noch ein Spiel weg und noch ein Spiel weg. Und irgendwann mal ist keine Chance mehr da, was zu reparieren.
Apropos Finale, das Finale für die Copa del Rey hat Real Madrid gelöst. Blicken wir drauf, obwohl Barca das Hinspiel des Halbfinals mit 1-0 gewonnen hatte, ging das Rückspiel sang- und klanglos für die Katalanen. Die gingen da unter. Das ist Vinicius Junior, der zum 1-0 einschenkt. Benzema berührt den dann noch, aber das Tor wird auf das Konto von Vinicius Junior geschrieben, weil der Ball schon hinter der Linie war. Und dann kam die Karim Benzema-Show. Herr Reif, können Sie gerne mitkommentieren?
Ja, der
hat mal ein ordentliches Statement gesetzt, auch in dem Spiel, oder?
Ja, das macht er schon, auch gegen Villarreal davor. Der macht gerade, ich glaube, der rückt ein bisschen was zurecht, auch innerhalb der Mannschaft. So Vinicius Junior hatte sich so an ihm vorbei geschossen und macht die tollen Dinge. Aber jetzt gegen Villarreal 3 Tore, jetzt wieder 3 Tore. Also Benzema sagt, du, pass auf, ich habe, glaube ich, Ballon d'Or gewonnen. Jetzt wollen wir uns mal wieder ganz schnell dran erinnern. Nein, Real macht im Moment von den großen Clubs, ehrlich gesagt, egal wo ich hingucke, machen die von den großen, vermeintlich ganz großen, Champions League, machen mir im Moment den Eindruck, als hätten die den ersten April am besten verinnerlicht. Also ich glaube, jetzt geht's los, jetzt sollten wir mal wieder...
Kein April-Scherz mehr.
Es wird ihnen nicht groß helfen in der Liga. In der Liga werden sie von Barcelona zur Schnecke gemacht. Das tut brutal weh, der Abstand. Ja. Aber alles, was sonst so rumsteht an Silber, deswegen auch alle, die gegen sie in der Champions League, gegen die älteren Herren da noch mal ran müssen. Das habe ich letzte Saison schon gesagt und ich dachte, jetzt ist aber vorbei mit den älteren Herren. Na, die suchen noch mal die letzte Ausfahrt und machen das sehr gut. Also Real zuzugucken im Moment ist schon beeindruckend.
Macht Spaß, vor allem Vinicius Junior auch und Karim Benzema, die Offensive. Hören wir gemeinsam rein, was auf der einen Seite bei den Königlichen Rodrigo zu sagen hatte und auf der Seite der Katalanen Xavi nach diesem Spiel.
Wir haben die letzten 3 Klassikos alle verloren, aber das spielt jetzt keine Rolle mehr, denn wir haben gewonnen und wir stehen im Finale. Wir haben gespielt, wie man als Real Madrid spielen muss. Es gilt immer, Barca zu schlagen und das haben wir heute getan. Ich glaube nicht, dass uns das die Saison versaut. Wenn wir die Liga und den Supercup gewinnen, wäre das eine sehr gute Saison für uns. Wir haben noch 11 Endspiele in der Liga und müssen weiter Gas geben. Holen wir die Meisterschaft und den Supercup, unterstreicht das unsere super Saison.
Sie haben es ja gerade gesagt, die alten Herren bei Real Madrid, sowohl die Königlichen als auch die Katalanen stehen ja vor schwierigen Zeiten, Thema Umbruch, Thema Finanzen etc. Wie sehen Sie Barcelona für die Zukunft aufgestellt?
Kann ich Ihnen nicht sagen, weiß ich nicht. Ich werde, das ist rätselhaft. Haben ein richtig fettes Verfahren am Hals, ja, auch von der UEFA, weil sie Schiedsrichter geschmiert haben sollen, dann...
Teilweise sind Verträge von Spielern nichtig.
So, dann Verträge, also da geht, das ist so unprofessionell, das ist wie so ein Kasperl-Club. Du denkst mal, ihr seid doch aber der FC Barcelona, oder nicht? So, und auf der anderen Seite hörst du, dass Messi in Paris Schluss machen wird, darauf würde ich wetten, und dass er sich auch vorstellen könnte. Und natürlich ließe sich über Sponsoren, also wenn Messi in die Stadt kommt, dann kommt schon der eine oder andere um die Ecke und sagt, komm, dann zahle ich dem die paar Kröten, die 40 Millionen im Jahr. Also Barcelona komme ich nicht. Sportlich, ja, das tut weh. Das war das Klassiko. Ja. Egal, Pokal oder was, das ist nicht Folklore. Die zwei nehmen sich gegenseitig ernst. Und wenn du zu Hause 4 Stück kriegst vom Gegner, das tut richtig...
Und das Hinspiel auch noch 1-0 gewonnen.
So, das tut richtig Aua. Aber Meister werden sie werden. Und danach werden sie irgendwann mal seriös, weiß ich nicht, die Taschen oder seriös Bilanzen vorlegen müssen. Und irgendwann mal, das ist ja nicht keine alchemistische Geheimwissenschaft, sondern irgendwann musst du sagen, pass auf, das haben wir, das können wir, das haben wir gemacht, das haben wir nicht gemacht. Das ist zum Fremdschämen fast. Also immer wenn aus Barcelona was kommt, denke ich, Mensch, das waren doch der große FC Barcelona. Es macht keinen Spaß.
Aktuell keinen Spaß macht's auch bei Chelsea in London, in der Premier League grundsätzlich für Trainer allgemein, muss man sagen. Unruhige Zeiten, 3 in den vergangenen 2 Wochen entlassen, Conte bei den Spurs, Rodgers bei Leicester und jetzt auch Potter bei Chelsea. Viele Namen, die da gehandelt werden, über das wollen wir auch reden, Herr Reif, gemeinsam. Wenn Sie auf Chelsea blicken und vor allem auch auf dieses Trainerkarussell der Entlassungen da jetzt in der Premier League, welche Schlüsse können wir daraus ziehen? Ist Chelsea aufgrund des neuen Besitzers Todd Boehly, der auch nicht unbedingt den Ruf genießt, etwas vom Fußball zu verstehen, auf dem Weg unterzugehen?
Ach, die Möglichkeit, der Kader, den sie da haben, mit dem kann man, glaube ich, schon das ein oder andere Spiel gewinnen.
Kriegen sie aber aktuell nicht so gut hin.
So, Also woran könnte das denn liegen? Naja, dass das Umfeld keinen vernünftigen Fußball ermöglicht. Also Thomas Tuchel würde keine Pressekonferenzen bei den Bayern halten, wenn die dort nicht den Verstand verloren hätten, der Herr Börli. Sondern mit Tuchel hatten sie einen guten Trainer und die Mannschaft mochte ihn. Alles, Punkt, Absatz. Das, was sie dann getrieben haben zuletzt, ist lächerlich. Das Beste, was ich jetzt höre, ist, dass sie die Saison praktisch abschenken und sagen, da holen wir nichts mehr. Champions League vielleicht, glaube ich nicht gegen Real, aber das könnte ja noch passieren. Aber Frank Lampard als Club-Ikone kommt, übernimmt und tut sich das wirklich an bis zum Sommer. Und danach werden wir über Luis Enrique...
Schauen wir uns gemeinsam an, die Köpfe, die da in Frage kommen, Herr Reif, bei Chelsea. Lampard, haben Sie schon gesagt, kurz davor zu übernehmen, zumindest bis Saisonende, bis man eine Entscheidung gefällt hat in London. Luis Enrique zum Beispiel, der soll schon für Gespräche in London gewesen sein. Julian Nagelsmann ist auch ein ganz großes Thema, ein großer Wunschkandidat bei Chelsea. Oliver Glasner da auch noch im Raum, wobei der eher bei den Spurs auf der Liste steht. Zinedine Zidane und Maurizio Pochettino. Ihr Fazit?
Pochettino hat, glaube ich, jeden schon trainiert in England. Von den Großen kann ich mir kaum vorstellen. Zinedine Zidane wird Trainer bei Real Madrid. Oder wenn er es wirklich nochmal lustig haben will bei PSG. Also das glaube ich nicht, dass er nach England geht. Glasner, ja, ist sicher, der hat sich verdächtig gemacht mit dem, was die Eintracht veranstaltet hat in den letzten Jahren. Unter anderem auch in Chelsea und gegen Chelsea. Luis Enrique hat Barcelona trainiert, spanischer Nationaltrainer, also ist ja keine Wurst. Und Nagelsmann hat einen prima Ruf. Und das ist ja kein Geheimnis, dass sie den schon mal auf der Rechnung hatten. Also zwischen Tottenham und Chelsea wird es ein bisschen hin und her gehen. Chelsea wirkt, weiß ich nicht, kaputter in allem, in den Strukturen, aber hat einen Kader, hopsasa, tralala, gerade für und 300 Millionen im Winter nochmal richtig hingelangt. Also da lässt sich eine Menge machen, das ist schon attraktiv, was da auf die zukommt. Nagelsmann halte ich für durchaus denkbar.
Zuletzt ja 0-0 gegen Liverpool und auch bei Liverpool läuft es ja diese Saison nicht gut. Da stellt sich ja eigentlich die Frage, wobei die kaum
Nein,
einer stellt.
Die stellt sich nicht.
Das sagt auch Jürgen Klopp, hören wir gemeinsam rein.
Never. Reife. Nobody.
What can I say about that?
Was soll ich dazu sagen? Ich denke, der Elefant im Raum ist wahrscheinlich aus Ihrer Sicht. Warum ich immer noch hier in dieser verrückten Welt sitze? Last man standing.
Last man standing.
Der drittlängste in der Fußballliga, wie es scheint.
Oh, great.
Last man standing, wie lange standet Jürgen Klopp noch?
Solange er will. Niemand entlässt in Liverpool Jürgen Klopp. Sie entlassen die Mannschaft in großen Teilen. Die Mannschaft wird verändert. Das ist, glaube ich, das erste, sollten wir historisch auch würdigen. Das gibt's nicht so oft, dass man sagt, der Trainer bleibt in der Mannschaft, die verändert, und wenn alle gehen, nur neu, aber er darf.
Obwohl es in den meisten Fällen im Fußball eigentlich immer so sein sollte, weil die Spieler auf dem Platz müssen ja natürlich der Trainer
steuern. Aber es ist immer anders, immer fliegt der Trainer, in Stuttgart, wie gesagt, in vier Pokalspielen, und anderswo Chelsea, nein, also Liverpool ticken die Uhren anders. Niemand entlässt dort Jürgen Klopp. Jürgen Klopp könnte von sich aus sagen, das tue ich mir nicht mehr an oder ich kriege es nicht mehr hin. Da er aber das nicht sagt, kriegt er im Sommer einen Kader hingestellt, mit dem er, so zumindest hofft er und wünscht er es sich, sie werden die Champions League nicht schaffen, die Qualifikation, da bin ich überzeugt von. Das macht die Braut nicht ganz so sexy, Liverpool, weil da können sich zum Beispiel die Bellinghams dieser Welt und andere Mädels angucken. Und das könnte ein bisschen hinderlich sein. Auf der anderen Seite, Klopp hat immer noch die Strahlkraft, dahin zu gehen und mit ihm Liverpool wieder zu alter Größe führen. Kann sehr reizvoll sein.
Wenn wir dieses Trainerkarussell in der Premier League mit dem in der Bundesliga vergleichen, ist es ja ein anderes System, das herrscht mit Clubbesitzern in England als das in Deutschland. Sind die Clubbesitzer in England nervöser und haben mehr Druck als die Vereine in Deutschland und die Trainer dann?
Sie werden sofort in Sprechchören gefeiert oder eben nicht gefeiert. Selten, dass man den Trainer sich schnappt, sondern in der Regel sagt man, du, der Besitzer ist mit Schuld. Die, die mehr Ahnung vom Fußball haben oder sich Kompetenzen holen, machen es besser. Schauen Sie, das beste Gegenbeispiel ist Arsenal. Mhm. Arsenal hat an Miguel Arteta festgehalten, da haben die ein Zeug zusammengekickt und dieser Kader war unausgewogen.
Und jeder hat Arteta schon abgesägt.
Da haben sie schon vor 3 Jahren. Da haben gesagt, das kann man doch nicht mit ansehen. Also los, jetzt befreit ihn und den Rest der Welt von ihm und von Club und den Club von, und so. Und da waren Leute, die aber gesagt haben, der kann es. Und dafür wirst du jetzt gerade belohnt, weil sie gerade das Maß der Dinge in England sind und sie werden englischer Meister. Ich muss mich revidieren. Ich dachte, City schnappt sie noch.
Aber sie legen sich fest. Arsenal holt den Titel.
So konstant wie die spielen und so den Spaß, den die an sich selber auch haben. Und Arteta macht da einen klasse Job. Mhm. Also das ist das beste Gegenbeispiel gegen dieses nervöse Hire-Fire-Getue. Aber dann kommen irgendwelche Amerikaner, nochmal, die Amerikaner, ist ja nicht schlimm, wenn du Amerikaner bist, aber wenn du dann hinten nach Chelsea kommst und du so tust, als hättest du den Fußball neu erfunden.
Du willst dann 12 Mann aufstellen.
Das kann nicht funktionieren. Nee.
Um es in Christian Streichs Worten zu sagen, ich würde es Arsenal auch gönnen, wenn sie die Meisterschaft dieses Jahr holen. Und dann haben wir noch Coppa Italia im Angebot. Herr Reif, das Derby d'Italia. Juve gegen Inter. Und das ging heiß her, vor allem in der Schlussphase. 83. Minute. Das ist Cuadrado, 1-0. Und eigentlich dachte Juve, das war's. Ja. Dieses Spiel gewinnen wir. Ha, aber falsch gedacht. Nachspielzeit folgt nämlich. 90 Minuten plus 3 waren angezeigt. Und wir befinden uns in der 94. bereits. Und das ist Romelu Lukaku. Und der jubelt und wir hören jetzt von den Fans Affenlaute.
Ja, erstens jubelt er vor der Juve-Kurve, das macht man nicht. Aber das, was da aus der Kurve kam und schon vorher gekommen war, das ist so unterirdisch. Und ich bin ein großer Italien-Fan, wie Sie wissen. Aber die sind unbelehrbar in italienischen Stadien, fürchte ich. Fast mittlerweile ein Alleinstellungsmerkmal. Sie kriegen es immer noch hin. Das fing man mit Balotelli an. Das ist so lang her. Und du dachtest, Leute, ach, so ein schönes Land. Ihr macht so viele schöne Dinge. Vielleicht könntet ihr ja irgendwann mal auch zu Verstand kommen. Und dann hörst du wieder das und sagst, ihr begreift es nicht. Und da wäre es gut, wenn die Liga aber so richtig, macht euch die Kurve mal leer. Und das ist natürlich ist das eine Kollektivstrafe, aber dann müssen die nebendran stehen und hören, so eine Dumpfbacke Affenlaute macht, dann musst du dir den halt vom Leibe haben und dann musst du dafür sorgen, dass der rausgeknüpft wird. Wenn nicht, mach doch mal die Kurve leer. Mach mal die ganze.
Ignorantes Verhalten kann man an der Stelle nicht anders bezeichnen von den italienischen Fußballfans. An der Stelle, wie gesagt, leider
nicht alle, nicht aber von denen. Mal, das sind auch keine kommt, Fans. Die sind viel näher dran am Affen als das, was sie meinen, von sich geben zu müssen.
Also das Spiel war aber noch nicht vorbei, Herr Reif, tatsächlich. Denn nachdem das Spiel abgepfiffen wurde, ging es noch mal richtig rund zwischen Juve und Inter. Lukaku sieht die rote Karte, weil er vorher mit Cuadrado anscheinend da sich einen Streit liefert. Cuadrado sieht in dem Zuge dann die gelbe. Lukaku wird direkt vom Platz gestellt. Das war alles noch während des Spiels. Und dann nach dem Spiel aber gab es noch mal rote Karten. Und zwar hier Handanovic zusammen mit Cuadrado. Die Spieler laufen hin. Großes Gemenge. Beide sehen rot. Also sowohl der Keeper als auch Cuadrado nach der gelben Karte, die er schon im Disput mit Lukaku kassiert hatte, jetzt auch noch mal glatt rot. Heißt, diese drei Spieler sind dann auch für das Rückspiel der Coppa Italia des Halbfinals gesperrt.
Es ist halt nur die Coppa d'Italia, das ist in Italien jetzt nicht das Maß der Dinge. Und du siehst, wie frustriert beide sind, also Juve, weil sie erstens mal Punktabzug hatten.
Bei Juve zuletzt in der Liga super erfolgreich.
Ja, aber sie sind immer noch Platz 7, glaube ich. Und Inter dachte, sie wären mal nah dran und die werden von Neapel vorgeführt, dass die Heide wackelt und alle, das ist alles so unter ihren Möglichkeiten. Da merkst du, wie viel Frust da ist, weil normal nach einem Coppa d'Italia spielen. Also machst du nicht so ein Wirbel, vor allem gibt's ein Rückspiel, machst du es nicht ganz so dramatisch.
Du musst ja auch noch die rote Karte.
Hier haben sie sich wirklich alle Luft gemacht und nicht schön.
Nicht schön ist leider auch eine Szene und da kommen wir wieder auf Fans zu sprechen, die wir nicht als Fans bezeichnen wollen. Im Topspiel im niederländischen Pokal am Mittwoch nämlich unschöne Szenen, die dieses Spiel überschatten. Ajax Amsterdam gewinnt das Halbfinale bei Ligaspitzenreiter Feyenoord Rotterdam am Ende mit 2-1. Aber es geht um Davy Klaassen, der hier links unten im Bild gleich zu Boden geht, weil er von einem Feuerzeug getroffen wird. Und zwar aus den Rängen. Hier sehen wir das Hofgeschoss. holt sich dann da eine Platzwunde ab. Das Spiel wird im Anschluss unterbrochen für circa 30 Minuten. Dann wird es wieder angepfiffen. Der Endstand bleibt beim 2:1 und Davy Klaassen wurde dann ausgewechselt.
Kriminell. Und das soll mir niemand erzählen. Wir haben, glaube ich, 50 Kameras, selbst in Holland, bei so einem Kick. Den musst du doch finden. Und dann musst du den, machen Sie das doch mal unten auf der Straße oder unten jetzt im Foyer. Werfen Sie doch jemandem mal ein Feuerzeug an den Kopf. Mal sehen, was dann passiert.
Würde ich nicht in den Kopf kommen, ehrlicherweise.
Und nur weil es im Stadion ist, ich werde da nicht müde, das immer zu sagen. Das ist doch kein rechtsfreier Raum. Wenn einer das macht, musst du dir den schnappen und entsprechend bestrafen. Das ist doch eine ganz einfache Geschichte. Wo kommen wir denn da hin?
Ja. Also sowohl der italienische Pokal als auch der niederländische werden von unschönen Szenen überschattet, die im Fußball einfach nichts zu suchen haben. Ralf, besten Dank.
Sehr gern.
Wir haben ja grünen Donnerstag. Wie verbringen Sie Ihr Osterwochenende?
Entspannt.
Ja.
Und mit mehr Fußball, als ich befürchtet habe.
Als ich immer befürchte. Eigentlich hinaus. Vielen Dank. Ralf ist live, kommt nächste Woche Freitag dann tatsächlich erst wieder. Also nach der Champions League Woche, nach der nächsten Woche der Wahrheit auch.
Sind wir schlauer.
Für viele Teams. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's an dieser Stelle von Ralf ist live. Genießen Sie Ihr Osterwochenende. Auch Sie, Herr Ralf.
Ebenso.